Die Vorgeschichte von ihm in Kurzfassung: König Saul, das war ja der erste König von Israel, ist Gott mehrfach ungehorsam und schiebt zuletzt die Schuld auch noch auf das Volk, und daraufhin verwirft Gott Saul als König und schickt Samuel, einen Nachfolger, zu salben. Samuel, ein Prophet zur damaligen Zeit. Dazu lese ich euch jetzt aus 1. Samuel, Kapitel 16, die Verse 5 bis 13 nach der Neues-Leben-Übersetzung. Samuel sagte: Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Reinigt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Dann vollzog Samuel den Reinigungsritus für Isai und seine Söhne und lud auch sie zum Schlachtopfer ein. Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte: Sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel: Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht in das Herz. Dann befahl Isai seinem Sohn Abinadab, vor Samuel hinzutreten. Aber Samuel sagte: Auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. Als nächstes rief Isai Schammah, aber Samuel sagte: Auch diesen hat der Herr nicht gewählt. Auf diese Weise wurden Samuel 7 Söhne Isais vorgestellt. Doch Samuel sagte zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Dann fragte er: Sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Da ließ Isai ihn holen. Er war sonnengebräunt, gut aussehend und hatte schöne Augen. Und der Herr sprach: Ja, das ist er, salbe ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück. David, als jüngster von 8 Brüdern geboren. Christine Kane schätzt ihn in ihrem Artikel in der aktuellen Ausgabe von Aufatmen auf 17 Jahre, aber er kann auch gut noch etwas jünger gewesen sein. Sein Vater setzt ihn als Schafhirte ein, die Aufgabe für den Jüngsten. Da kommt Samuel, ein berühmter Prophet, und salbt ausgerechnet David zum Nachfolger Sauls. Wenn es nach Isai oder Samuel gegangen wäre, hätten sie einen anderen Sohn bevorzugt. Aber Gottes Plan ist selten deckungsgleich mit den Plänen der Menschen. Und Gott wählt David nicht nur aus, sondern erfüllt ihn auch gleichzeitig noch mit seinem Heiligen Geist. Er empfängt also im Teenageralter seine Berufung. Und wann übernimmt er nun seinen neuen Posten als König? Nicht mit 20. Und nicht mit 25 Jahren. Nein, mit 30 Jahren wird David zum König gekrönt. Und auch zuerst nur über Juda. 7,5 Jahre später wird er erst König über ganz Israel, also seine vollständige Berufung. Nachfolger von Saul, und dann regiert er noch 40 Jahre. Also je nach Alter bei seiner Salbung lebt David mindestens 13 bzw. 20 Jahre in einer Zwischenzeit. Die Zeit zwischen Salbung und Einsetzung, zwischen Berufung zugesprochen bekommen und Berufung leben. Es ist eine Vorbereitungszeit, eine Entwicklungszeit. In dieser Zeit wird David von seinen Brüdern gemobbt, kämpft gegen Goliath, wird vom Volk gefeiert. Er erlebt Saul dankbar und bekommt seine Tochter zur Frau, aber auch gefährlich aufbrausend. Saul trachtet David nach dem Leben. Dann nimmt er ihm seine Tochter wieder weg und gibt sie einem anderen Mann zur Ehefrau. David verbindet eine tiefe Freundschaft mit Jonathan, dem Kronprinzen. Und doch muss er fliehen und den Freund verlassen, weil Saul zu gefährlich wird. David lebt immer wieder in Höhlen, muss sich verstecken. Mal belügt er einen Priester, dann wieder einen König, indem er sich verrückt stellt. Aber er hat auch Ausstrahlung, er ist beliebt. In kurzer Zeit schließen sich ihm 400 Männer an. Er übernimmt Verantwortung. Seine ersten Leitungsaufgaben. Er führt Kriege, kämpft immer wieder auch für sein Volk Israel, eher heimlich. Und er verschont Saul zweimal und das immer wieder mit dem Hinweis, dass auch Saul ein Gesalbter des Herrn ist. Sein kleines Heer wächst auf 600 Mann plus Männer, plus Frauen und Kinder und damit wächst auch seine Verantwortung. Und es kommt auch immer mal wieder vor, dass selbst seine eigenen Gefolgsleute sich gegen ihn auflehnen. Berufung, unser Thema zur Zeit. Mit was könnte man Berufung vergleichen? Ich habe dazu ein sehr schönes Bild bei Christine Kane gefunden. Also sie hat dieses Bild nicht gemacht, sondern eine gedankliche Übertragung. Wer wünscht sich das nicht? Ein Selfie von Gott und mir. Clips, ein Tipp und Instagram zeigt es der ganzen Welt. Meine Berufung, meine Zukunft hochgeladen und ich sammle Likes jeden Tag mehr. Aber so einfach ist das nicht. Berufung ist eher zu vergleichen mit der Art von Fotografie von vor 40 bis 50 Jahren. Da lagen viele Entwicklungsstufen zwischen dem Auslöser betätigen und dem fertigen Foto in der Hand halten. Da musste man noch einiges Geld investieren für Filme und Entwicklung. Und dann konnte es immer noch passieren, dass die Bilder nichts wurden. Man durfte die Kamera nicht zu früh öffnen, dass der Film nicht belichtet wurde. Man musste je nach Fotoapparat daran denken, den Film weiterzudrehen, um keine doppelten Bilder zu machen. Und dann musste der Film ins Fotolabor und dort in die Dunkelkammer. Das dauerte einige Tage, bis die Fotos abgeholt werden konnten. So wie bei diesen Fotos eine Zeit der Entwicklung zwischen Aufnahme und fertigem Bild liegt, so liegt auch bei David solch eine Zeit der Entwicklung zwischen Salbung und Krönung. Es ist seine Lehrzeit. Und auch wenn die Fotografie sehr weit fortgeschritten ist, wir super schöne Fotos in kürzester Zeit mit der ganzen Welt teilen können, so hat Gott seine Art der Berufung nicht der Welt angepasst. Die Generation heute sucht das Rampenlicht, gerade in den modernen Medien. Aber wenn das Licht in dir selbst nicht größer ist als das Rampenlicht, das auf dich scheint, dann wird dich dieses Licht zerstören. Deswegen gebraucht Gott die Dunkelkammer, Wüstenerfahrungen, damit sein Licht in uns stärker wird. Auch David wird geformt in dieser Zeit. Manchmal ist es mehr eine Wüstenzeit. So zum Beispiel gleich nach seiner Krönung, als er wieder zurück zu seinen Schafen geht, so als wenn nichts gewesen wäre. Da verteidigt er seine Schafe mit der Schleuder gegen wilde Löwen und Bären. Und so besiegt er aber dann auch später den Goliath. Er wird von Saul an den Hof geholt, um Musik zu machen. Und auch diese Gabe hat er sicherlich in der Einsamkeit als Schafhirte ausgebaut. David lebt am königlichen Hof in dem Wissen, ich bin zum Nachfolger Sauls gesalbt. Doch er nimmt sich diesen Job nicht selbst. Er unternimmt keinen Putschversuch. Das hält Saul in seinem Wahn allerdings nicht davon ab, David töten zu wollen. Und so flieht David und wird von Saul verfolgt. David muss sich immer wieder verstecken. Diese Erfahrungen kann man gut mit einer Dunkelkammer vergleichen. Er lebt oft in der Wüste mit seinen Männern. Er muss sehen, wo sie etwas zu essen herbekommen. Es ist kein bequemes Leben, was man so als König erwarten könnte. Aber David lernt in dieser Zeit sehr viel, zum Beispiel Menschen zu führen. Er fängt mit einer kleinen Gruppe an, und doch werden seine Anhänger recht schnell mehr. Und als König ist David dann manchmal mehr, manchmal weniger dazu fähig, ein ganzes Volk zu führen. Und das Volk Israel war nicht klein. In dieser Zeit verbringt David auch viele Stunden mit Gott. Viele Psalmen sind auf der Flucht entstanden und schon in seiner Zeit als Hirte. Die Grundlage seines Glaubens ist sicherlich im Elternhaus gelegt worden, wie bei allen Juden. Und auch die Zeit als Schafhirte hat David geprägt. Die Zeiten in der Dunkelkammer des Lebens, seine Wüstenerfahrungen, haben David immer wieder hingezogen zum Herrn, dem Gott seines Heils, wie er ihn selbst nennt. Ja, und dann lernt David auch noch einiges an Selbstführung. Wenn ihr euch eingehender mit dem Leben Davids befasst, werdet ihr feststellen, diese Gabe wäre sicherlich noch ausbaufähig gewesen. Aber er lernt, er diszipliniert sich selbst, er hält sich an Gott, er verschont Saul zweimal. Und als er beinahe aus Wut und Ärger über Nabal ein Blutbad angerichtet hätte, lässt er sich von dessen Frau zur Vernunft bringen. David lernt in dieser Zeit, mit Enttäuschungen umzugehen. Er muss Freunde wie Jonathan loslassen und sich auf neue Beziehungen einlassen. Er muss lernen, als Leiter Beziehungen zu gestalten. Er lernt taktische Kriegsführung, erlebt Verrat und führt eine eigene kleine Armee mit allem, was dazugehört. Und er lernt besonders in dieser Zeit, sich immer wieder auf Gott zu verlassen. Und in so einen Entwicklungsabschnitt wollen wir jetzt noch einmal kurz hineinschauen in 1. Samuel 30, Verse 1 bis 10 nach Hoffnung für alle. Zwei Tage später kamen David und seine Männer nach Ziklag zurück. Inzwischen waren die Amalekiter im Südland eingefallen und hatten Ziklag in Schutt und Asche gelegt. Sie hatten niemanden getötet, sondern alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. David und seine Leute kamen zurück zu dem rauchenden Trümmerhaufen, der einmal Ziklag gewesen war, und sahen, dass ihre Frauen, Söhne und Töchter alle verschleppt worden waren. Da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Auch Davids Frauen, Ahinoam aus Jezreel und Abigail aus Karmel, die Witwe Nabals, waren entführt worden. David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott, und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Er befahl dem Priester Abiatar, dem Sohn Ahimelechs, die Tasche mit den Losen zu holen. Als Abiatar mit den Losen kam, fragte David den Herrn: Soll ich dieser Räuberbande nachjagen? Werde ich sie einholen? Die Antwort lautete: Ja, verfolg sie. Du wirst sie einholen und alle Gefangenen befreien. Da brachen David und seine 600 Männer wieder auf. Beim Besorbach blieben etwa 200 von ihnen zurück, denn sie waren so erschöpft, dass sie nicht mehr weiter konnten. Die restlichen 400 Soldaten überquerten den Bach und setzten die Verfolgung fort. Und in den Versen 18 und 19 lesen wir: David befreite die Gefangenen, auch seine beiden Frauen, und eroberte alles zurück, was die Amalekiter erbeutet hatten. Seine Soldaten sahen ihre Familien gesund wieder, niemand wurde vermisst. Auch ihren Besitz gab David ihnen zurück. David ist also mit seinen Männern 3 Tage weg. Aber warum? In den Versen vorher lesen wir, dass die Philister in einen Krieg gegen Israel ziehen wollen. Und David will sich ihnen als Nachhut anschließen. Allerdings sind die Philister dagegen und sehr wahrscheinlich aus gutem Grund. Sie haben Angst, dass David die Seiten wechselt und ihnen in den Rücken fällt. Und wenn ihr mal die Kapitel vorher lest, werdet ihr merken, diese Gedanken sind nicht so abwegig. Nun kommen die Männer also zurück und müssen mit Entsetzen feststellen, ihre Stadt ist geplündert, verbrannt. Alle verbliebenen Einwohner sind verschwunden, entführt. Was tun? In Vers 6 lesen wir, dass die Situation zu eskalieren droht. Die Gefolgsleute von David reden schon von seiner Steinigung. Aber David findet neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn. Auch er ist traurig und wütend, leer geweint. Aber er bleibt nicht in seiner Wut und seiner Trauer stecken. David hat gelernt, mit allem, was ihn bewegt, zu Gott zu gehen. Und so sucht er Gottes Angesicht. Er sucht die Gegenwart des Herrn, redet mit Gott. Vielleicht singt er ihm einige seiner Lieder. Er macht sich wieder fest in Gott. Und jetzt kann er wieder klar denken und handeln. Und so lässt er sich die Tasche mit den Lossteinen bringen. Diese Tasche und die Lossteine sind ein Teil vom Ephod, vom Priestergewand. Das könnt ihr euch hier jetzt mal ansehen. So in etwa hat es ausgesehen. Und mit diesen Losen befragt David also den Herrn. Das war im Alten Testament so üblich, heute eher weniger. Was mir aufgefallen ist, er befragt Gott selbst und überlässt es keinem anderen. Eigentlich war es ja die Aufgabe des Priesters. Aber David steht Gott so nahe, dass er schon die Aufgabe des Priesters damals übernimmt. Und das im Alten Testament. Ja, und Gott antwortet David. Er soll die Räuber verfolgen und alle Gefangenen befreien. Und in Vers 18 heißt es dann, so rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten. Gott hat David davor bewahrt, gegen Saul in den Krieg zu ziehen, vielleicht sogar selbst dabei in Gefangenschaft zu geraten. Und er hat ihm einen großen Sieg gegen die Amalekiter geschenkt. Und das ist das Volk, dem Gott selbst den Krieg erklärt hat, wie wir in 2. Mose 17 lesen können. Und die Amalekiter sind auch das Volk, das König Saul dazu gebracht hat, Gott ungehorsam zu sein. Berufung, also nicht zu vergleichen mit einem Instagram-Bild, sondern mit der Fotografie aus dem 20. Jahrhundert. Ein Bild, das entwickelt werden muss, das Zeit braucht und eine Dunkelkammer. Bei Licht kann man kein Foto entwickeln. Hast du deine Berufung schon gefunden? Wurde sie dir zugesprochen, wie David? Bist du in deiner Berufung schon eingesetzt worden? Oder wartest du noch auf ein Wort von Gott? Ist alles schon so lange her, seitdem Gott dich angesprochen hat? Hast du alles schon wieder vergessen? Oder verdrängt? Weißt du noch den Bibelvers, der dich damals angesprochen hat, die Predigt? Bei David ist die Berufung ganz klar. Da kommt Samuel, ein Prophet, handelt im Auftrag Gottes. Wer will da schon etwas anzweifeln? Heutzutage gibt es zwar auch noch Propheten, aber wenn jetzt hier einer reinkäme und dich für eine Aufgabe salben würde, würdest du das glauben? Aber so ein Zettel vom Himmel, das wäre was. So ein Instagram-Bild plötzlich auf deiner Facebook-Seite. Wer hat sich das noch nicht gewünscht? David weiß also genau, dass er König über Israel werden wird. Und wenn er nicht den gleichen Fehler begeht wie Saul, wird er das auch sein, bis an sein Lebensende. Berufung heute, auch bis an unser Lebensende? Das ist eine interessante Frage. Aber zurück zur Fotografie. Vielleicht fühlst du dich zurzeit wie in einer Dunkelkammer. Da wurde mal der Auslöser betätigt und irgendwas passiert auch immer mal wieder. Aber es wird nicht hell. Du kannst keinen Weg erkennen. Diese chemischen Prozesse fühlen sich unangenehm an oder tun sogar weh. Dann will ich dich heute Morgen ermutigen. Am Ende der Dunkelkammer steht ein herrliches Foto. Denn Gott ist sowohl der, der den Auslöser betätigt hat, als auch der, der die Bilder entwickelt. Eventuell ist auch die Wüste das passendere Bild für dich. Du fühlst dich ausgetrocknet, durstig. Dir fehlt die Perspektive, wie es weitergehen soll. Lass dich von David ermutigen, Gott zu suchen. Singe ihm Lieder, bete die Psalmen, schreibe deine eigenen und bleib im Gespräch mit Gott, so wie David. Gott selbst will dein Entwickler sein. Er möchte dich in das Ebenbild Jesu verwandeln. so wie es in 2. Korinther heißt. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Aber eine gute Entwicklung braucht Zeit und sie geschieht nur in Gottes Gegenwart. David ließ sich von Gott in sein Leben hineinsprechen. Und obwohl er kein fehlerfreies Leben geführt hat, viel schief gelaufen ist als König, nennt ihn die Bibel einen Mann nach dem Herzen Gottes. In Apostelgeschichte können wir das lesen. Doch Gott nahm Saul das Königtum wieder und setzte David an seine Stelle, einen Mann, von dem Gott sagte, David, der Sohn Isais, ist ein Mann nach meinem Herzen. Er wird alles tun, was ich von ihm will. Jetzt kann es aber auch sein, dass du spürst, Wüste stimmt, du bist auf der Flucht. Aber nicht vor einem Verfolger, sondern vor deiner Berufung. Du hast ein Wort bekommen, das du nicht hören möchtest. Eine Predigt treibt dich um, aber du willst nichts verändern. Du überlegst vielleicht schon länger, das Bibellesen einzustellen, aus Angst, Gott könnte etwas von dir verlangen, was du absolut nicht willst. Bei einem bestimmten Thema kommst du nicht mehr zum Gottesdienst oder du sparst diverse Prediger aus. Solange du dich deinem Verfolger nicht stellst, wirst du immer auf der Flucht bleiben. Was können wir nun von David lernen? David strebt nicht nach einer Berufung. Sie geschieht ihm. Berufung kommt also von Gott selbst. Begabung und Berufung gehen Hand in Hand. Je mehr David seine Gaben einübt, desto mehr wächst er in seine Berufung hinein. David bleibt aktiv, ohne Gott vorzugreifen. Er kämpft nicht um die Krone. Er tut, was Gott ihm vor die Füße legt. David lässt sich nicht einschüchtern, weder von Saul noch von anderen Feinden. Er weiß um seine Berufung und vertraut auf Gott, dass er alles zu einem guten Ende bringen wird. David lässt sich nicht von Menschen anschieben. Er lässt sich nicht zur falschen Zeit auf den Thron setzen. Er wartet auf Gottes Zeitpunkt. Und in der Zwischenzeit lernt er Organisation, Leitung und Kriegsführung. David lernt Gott vertrauen. Er investiert in seine Gottesbeziehung Zeit und Kraft. Er lernt, mit mancher Enttäuschung umzugehen und er wird korrekturfähiger in dieser Zeit. Heute Morgen ist deine Chance. Lerne von David. Nimm die Berufung an, die Gott dir gegeben hat oder dir heute Morgen geben will. Mache dich neu fest in Gott. Investiere in deine Gottesbeziehung und plane feste Termine mit Gott in deinen Alltag ein. Bekenne Gott deine Schuld, wo du selbst versuchst, deine Berufung in die Hand zu nehmen oder sie blockierst. Und sei lernbereit. Gott hat noch viel vor mit dir und er möchte auch dich zu einer Frau, einem Mann nach seinem Herzen formen. Ich weiß, so eine Instagram-Berufung wäre uns allen wahrscheinlich am liebsten. Heute berufen und hochgeladen und morgen bade ich mich in super vielen Likes. Aber das ist nicht Gottes Art. Gott möchte, dass wir in seinem Licht stehen können, dass wir seine Heiligkeit aushalten können. Und dazu muss er uns verändern. Berufung beinhaltet Veränderung. Veränderung beinhaltet Arbeit. Aber die gute Nachricht ist, was Paulus schon an die Philipper ins Stammbuch geschrieben hat, deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Für mich war Berufung lange ein richtig großes Thema. Und bei der Predigtvorbereitung habe ich schon gemerkt, dass ich mich da immer wieder hinterfrage, was ist denn nun meine Berufung? Vor einigen Jahren hat mich bei einem Seminar eine Aussage eines Jugendpastors stark beeinflusst. Und gerade vorgestern hat sich diese Aussage sehr stark relativiert. Das hat mir eine große Last von den Schultern genommen. Nicht jeder bekommt von Gott eine lebenslange Berufung, so wie David. Aber dafür die eine, von der Paulus im Römerbrief schreibt. Gott liebt euch und hat euch dazu berufen, zu ihm zu gehören. Und die ist definitiv lebenslang. Ich glaube, wenn wir unsere Gaben kennen und sie einsetzen, so wie David das getan hat, dann kommen wir Stück für Stück unserer Berufung näher. Dann kommen wir hinein in unsere Berufung. Und wir werden jetzt eine Zeit des Lobpreises haben und dann gemeinsam das Abendmahl feiern. Und in dieser Zeit kannst du im hinteren Bereich für dich beten lassen, um deine Berufung neu festzumachen, um Vergebung zu empfangen, um gesegnet zu werden. Aber du kannst auch hier zum Kreuz kommen, vor Gott stehen, mit ihm reden, dir einen Bibelvers ziehen. Lass dich von Gott überraschen. Er hat vielleicht genau heute Morgen ein Wort für dich. Und denke daran, Gott bringt dich immer ans Ziel, auch über Umwege. Amen.